Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Auch heute wieder mit einem spannenden Gast und einem spannenden Thema. Herzlich willkommen, Christian Kost-Reyes. Hallo.
Hallo, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei dem IFAA, dem Institut für Angewandte Arbeitswissenschaft e.V. Und wir haben uns heute ein tolles Thema vorgenommen. Und zwar geht es um ein bisschen Ergonomie, ein bisschen KI und ein bisschen drumherum. Wir fangen mal einmal vorne an. Wer bist du denn? Was machst du? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Stell dich doch mal kurz vor.
Gerne. Also mein Name ist Christian Kost-Reyes, ich arbeite beim IFAA als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Unternehmensexzellenz. Das heißt, eigentlich bin ich eher von Haus aus der Produktivitätsmensch gewesen, weil das ist das, womit wir uns beschäftigen, eben Produktivitätskennzahlen. Aber gleichwohl ist uns aufgefallen, dass die Digitalisierung dabei eine große Rolle spielt. Und ich habe eigentlich angefangen dann deswegen mit KI oder Digitalisierung aus eigener Kraft erstmal aus einem Produktivitätskonsens, aber ich bin dann später in das sogenannte Keeper-Projekt reingerutscht, an der Seite meiner Arbeitskollegin Nicole Ottersböck, und dort haben wir uns mit KI-Assistenzsystemen ursprünglich für das Wissensmanagement beschäftigt, aber dabei ist uns auch aufgefallen, dass die Praxisbeispiele, die wir haben, auch sehr große Ergonomie-Themen haben, weil es sich zum Teil um Berufe handelt, die körperlich sehr anstrengend sind, die sehr schwierig sind auch für die Mitarbeitenden, und haben dort auch kennengelernt, wie KI Ergonomie und Arbeitsschutz fördern kann über genau dieses Paradigma.
Gab es da einen so einen Auslöser, der euch dann dazu motiviert hat oder da nochmal unterstützt hat, genau auf dieses Thema draufzugehen, oder waren das irgendwie ein paar mehr? Und hat sich das so Stück für Stück entwickelt?
Es hat sich Stück für Stück entwickelt. Ich sag mal, ich bin auch eher zufällig da reingekommen in dieses Thema, einfach weil eben dieser besondere Fall gerade bei ESM, das ist auch der, den ich in meinen Artikeln über Arbeitsschutz und KI gerne erwähne. Nämlich, da geht es ja um diesen sogenannten Richtprozess, wo die Mitarbeitenden schwere Metallbalken richten müssen. Also zur Info, ESM, Enepetaler Schneid- und Mähtechnik, die stellen Klingen her für die Landwirtschaft. Also wenn man morgens zum Beispiel an einem Feld vorbeifährt und fährt gerade ein Traktor drüber mit irgendeinem Schneidgerät vorne montiert, gibt es eine Chance, dass der eben irgendwann mal durch die Hände dieser Mitarbeitenden gegangen ist, wenn diese Person eben von ESM die Klingen bezieht. Und dort hat man, bevor man die Klinge schmieden kann, einen sogenannten Richtprozess. Sie kriegen von einem Händler verbogene Balken, also einfach rohe Metallbalken, und die müssen in einem sogenannten Richtprozess gerichtet werden. Also es geht darum, dass zur Weiterverarbeitung diese Balken wirklich perfekt gerade sind und keinerlei Beulen und Dellen haben. Und das machen derzeit zwei Mitarbeitende dort. Und der eine ist fast in Rente, der andere hat durch diese Tätigkeit unter anderem gesundheitliche Probleme bekommen, weil diese Balken, die sind 3 Meter lang, wiegen 25 Kilogramm und man muss sie sehr viel bewegen, man muss viel heben, und so sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir dann festgestellt haben, dass selbst das Wissensmanagementsystem, was wir dort aufbauen wollten, eine positive Wirkung darauf hat, wie mit diesen Balken umgegangen wird und wie oft und wie viel die Mitarbeitenden diese Balken in der Hand halten müssen.
Okay, das heißt, sie konnten, um jetzt bei deinem Beispiel nochmal zu bleiben, das heißt, sie konnten einfach, hatten nachher einen deutlich größeres Wissen, wie man gesundheitsschonend förderlich ist es ja nicht unbedingt, ne, aber wie man gesundheitsschonend diese Arbeit verrichten kann.
Genau, also wir haben da auch einen Impuls gegeben, wie man auch durch Technisierung, durch Digitalisierung, durch KI Möglichkeiten schafft, nicht einfach nur auf Produktivitätskennzahlen zu gehen oder auf Wissensmanagement, sondern auch gleichzeitig die Ökonomie zu fördern.
Ja, ich kenne solche Richtprozesse. Ich habe ein Praktikum in einem Stahlbetrieb gemacht, in Spukhöfel, und die haben Filterpressen hergestellt. Und diese Filterpressen sind ja auch auf großen und auch langen, je nachdem, was das für eine Filterpresse ist, Stahlträgern aufgebaut. Und diese Stahlträger, und die sind jetzt doch mal deutlich länger und größer gewesen, aber die brauchen eine ganz bestimmte Neigung. Und diese Neigung herbeizuführen ist auch ein Richtprozess gewesen mit Erwärmung an der richtigen Stelle. Und das erfordert ganz, ganz viel Wissen und Erfahrungen, um einen tonnenschweren Stahlbalken in einen genau richtigen Neigungswinkel zu bekommen, um diese Richtarbeiten da durchzuführen. Und das ist schon etwas, das muss man natürlich weitergeben, damit das auch, ich sag mal, Generationen dann danach folgend gut machen können. Ne? Das fand ich sehr beeindruckend, ja.
Ja, genau richtig. Also bei ESM ist ja auch der Spezialfall, wie gesagt, machen nur zwei Mitarbeitende, sind totale Spezialisten und deren Arbeit kann eben nicht jeder voll richten. Und gleichzeitig ist diese Rolle des Richtens oder beziehungsweise diese Tätigkeit des Richtens so unglaublich essentiell, weil ohne die gerichteten Balken gibt es keine Klingen. Und da hängt also wirklich eine Existenz dran. Und es ist Wahnsinn, was diese Leute leisten müssen, weil als ich davor gestanden habe, ich war ja selbst an dem Arbeitsplatz und habe mir diese Balken angeschaut und ich sage dir ganz ehrlich, Anna, du siehst das und du denkst dir nichts dabei, du siehst nur Metallbalken. Metallbalken. Und diese Spezialisten, die gucken da drauf und können die wirklich auf Millimeter genau sagen, wo sich eine Beule befindet, wo wie gerichtet werden muss. Und das ist beeindruckend.
Ja, das fand ich auch. Das habe ich auch sehr, sehr beeindruckend in Erinnerung. Und dann auch, wo die quasi so ein Schweißgerät dranhalten müssen, wo man ein bisschen warm machen muss, ne, damit sich das wieder da so ein bisschen bewegt und so. Das ist schon wirklich, das ist eine total handwerkliche Tätigkeit. Und du kannst das zumindest in dem Fall damals, und da weiß ich jetzt nicht, wie das vielleicht auch in der Zukunft aussieht, aber man kann das zu dem aktuellen Stand, kann man das nicht maschinell hernehmen. Ne? Du kannst nicht einen Kuga-Roboter hinstellen und der richtet das schon, sondern das ist eben mit ganz, ganz viel Feingefühl und auch Kennen des Werkstoffs, brauchst da, um eben auch genau diese Situation dann da herzustellen, ne? Das, was man haben möchte als Produkt. Ja, spannend, ja spannend. Genau. Wie war denn eigentlich dein Weg grundsätzlich zu diesem KI-Thema? Also ist das etwas, was einfach aus dem persönlichen Interesse herausgekommen ist, also auch neben der Arbeit, oder wie bist du was hat dich da hingebracht, dass du dich eben auch mit diesem Thema beruflich beschäftigst?
Tatsächlich mein Werdegang bei der Universität, ich bin ja gar nicht mal so lange vergleichsweise im Vollzeitberufsleben angekommen, könnte man sagen. Ich bin ja gerade mal 28 Jahre alt und ich habe damals meinen Master gemacht an der Ruhr-Universität Bochum. Und dort habe ich bereits als wissenschaftliche Hilfskraft beim Institut für Arbeitswissenschaft gearbeitet, also beim IAW, am Lehrstuhl Arbeit, Personal und Führung von Frau Professor Wilkens. Und zu dieser Zeit war sie gerade dabei, auch das Kompetenzzentrum Humane aufzubauen. Das ist ein Kompetenzzentrum, was sich mit humanzentrierter KI beschäftigt. Dort hatte ich aber erstmal eine supportive Role, ich war eben eine kleine Hilfskraft und war dementsprechend eher in administrativen Aufgaben verwickelt, aber eben dann auch später bei der Betreuung von Events und habe da auch mit vielen Partnern gesprochen. Und es war schon ein sehr spannendes Thema. Also mir ist auch aufgefallen, wie zu dem Zeitpunkt wichtig KI bereits ist. Da war es noch ein junges Thema, da waren wir gerade am Anfang von Corona wirklich, wo es anfing, bei uns zumindest in Bochum spannend zu werden mit dem Kompetenzzentrum Humane. Und da hat man schon gemerkt, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Und es macht auch Spaß, sich mit diesen Dingen zu befassen. Man merkt, wie man eigentlich Gesellschaft, Menschheit, man kann es jetzt groß aufbauschen, voranbringt mit eben solchen Themen. Und so bin ich nicht nur damit beruflich in Berührung gekommen, sondern habe dann auch mein Interesse entdeckt für diese Themen.
Ja, cool.
Und so fing es an.
Ja, so ging es los, ne? Und so setzt es sich dann fort. Welche, welche Rolle spielt denn KI, also künstliche Intelligenz, bei, bei ergonomischen Risiken? Du hast gerade schon mal so ein bisschen eine Preview gegeben, ne, auf eben auch dieses Ergonomie-Thema. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, wie jetzt auch KI dort zur Verbesserung der Ergonomie Anwendung finden kann oder vielleicht auch an dem Praxisbeispiel gefunden hat.
Also die Rolle von KI in Sachen Ergonomie und Arbeitsschutz, die ist, ich fasse sie gerne zusammen in drei Worten, aber präventiv, optimierend und überwachend. Also es könnte ein zusätzlicher belastbarer Kollege sein, beispielsweise wenn man jetzt eine KI hat, die in Form eines Roboters noch am Arbeitsplatz zugegen ist, die bestimmte Aufgaben übernimmt, die die Mitarbeiter nicht machen können oder sollen. Es könnte ein aufmerksamer Assistent sein, der einem hilft, die richtigen Haltungen einzunehmen oder bei der Erkennung von Unfällen hilft. Und wenn jetzt ein Kollege alleine beispielsweise an der Station steht und umkippt, dass eine KI-Kamera erkennt, oh, die Person liegt gerade auf dem Boden, vielleicht sollte ich doch besser den Wachdienst verständigen oder eben den Werksarzt, wie auch immer. Sowas geht auch. Oder eben als eine Stütze für die bedürftigen Kolleginnen, beispielsweise über das Thema Exoskelette und so, um Lasten zu helfen. Also so sehe ich KI in diesen Sachen. Und das sind jetzt eher Beispiele, wo aktiv KI eingesetzt wird, um Ergonomie zu verbessern. Aber es gibt auch eben dieses Passive. Also dass eigentlich eine KI implementiert wird für andere Zwecke, so wie zum Beispiel im Projekt Keeper ursprünglich der zugrunde liegende Zweck dieser KI-Anwendung ist es, Wissen zu bewahren. Ja, darum geht es ja. Aber wir haben dann eben auch festgestellt, dass man latente ergonomische Vorteile dadurch erzielen kann.
Okay, wie können denn KI-Systeme auch dazu beitragen, dass sich Arbeitsumgebungen an die Bedürfnisse vielleicht auch der Mitarbeiter anpasst, um Beschwerden zu reduzieren?
Ja, wie eben gesagt, entweder direkt oder indirekt. Also man hat eine KI entweder implementiert, um genau das zu bearbeiten. Also man implementiert zum Beispiel eine KI, dann oben solche Sachen zu erkennen, um die Ergonomie zu gestalten. Also eben solche Sachen, die eben Arbeitsprozesse analysieren hinsichtlich ihrer ergonomischen Wirkung, ob die Haltung richtig ist, ob richtig gehoben wird, ob vielleicht manche Sachen gefährlich sind, ob irgendwo ergonomische Risiken drin sind, können dann auch in Echtzeit Empfehlungen sogar geben. Es gibt da mittlerweile Expertensysteme, die auch Haltungen empfehlen können für bestimmte Tätigkeiten, also gerade die durch den den Ansturm von generativer KI ist dort unglaublich viel möglich. Man hat viel mehr Datensätze und kann sich deswegen dann direkt damit befassen, eine KI genau für diesen Zweck zu implementieren. Und indirekt eben für einen anderen Grund implementiert, aber eben wie in dem Beispiel Keeper genannt, ursprünglich für das Wissensmanagement eingesetzt, kann man dabei feststellen, dass sich der Arbeitsprozess dahingehend so verändert, dass die Mitarbeitenden davon einen ergonomischen Vorteil erlangen. Und das ist sehr wichtig und das ist sehr schön, dass das KI das eigentlich kann, weil viele unterschätzen das noch. Für viele ist es noch eigentlich das Produktivitätsding. KI nimmt mir viel ab, aber nicht einfach nur in Sachen Arbeitsbelastung, sondern eben gleichzeitig auch in der Ergonomie oft. Aber daran denken die meisten gar nicht, wenn sie solche Systeme implementieren. Das ist, was auffällt in der Praxis.
Wie sieht jetzt der Arbeitsplatz, den du eben beschrieben hast, ne? Den habt ihr euch ja vorher angeschaut auch, ne? Und jetzt habt ihr den ja auch ein Stück weit verändert, ne, und weiterentwickelt und dort KI hat ihren Platz gefunden. Woran, wie ist der quasi früher zu heute? Was hat sich geändert oder wo haben jetzt die Mitarbeiter von außen oder während des Arbeitsprozesses genau den Einsatz von KI, wo dann vielleicht KI sagt, hier oder da oder wie kann ich mir das vorstellen, als diejenige, die jetzt nicht in NLP Time mit dabei war?
Also schon mal vorweg, dass im Keeper-Projekt haben sich die Ergebnisse ein wenig verschoben, dass wir noch gar keine Technik wirklich an der Arbeitsstation haben, aber das Konzept und so weiter steht. Eigentlich müssen wir nur alles quasi zusammenbauen und in den Arbeitsprozess implementieren, beziehungsweise an der hydraulischen Presse. Ja, wie kannst du es dir vorstellen? Normalerweise, wie eben beschrieben, die Kollegen haben diesen Balken in der Hand und da gibt es eben eine hydraulische Presse, die eine so eine Art Stift hat, der eben in einem bestimmten Rhythmus hoch und runter geht. Die nehmen diesen Balken, halten den dann in diesem Rhythmus darunter und müssen dann jedes Mal den Balken wieder wegbewegen, um dann mit ihren Augen zu prüfen, ob der Balken jetzt wirklich richtig gerichtet ist oder nicht. Und wenn sie dann feststellen, der ist gut gerichtet, legen sie ihn beiseite. Wenn er nicht gut gerichtet ist, korrigieren sie das. Jetzt ist es so, mit dem System, das funktioniert folgendermaßen, dass man vorher diesen Balken aufhebt, auf eine Linearachse legt und man lässt ihn dort scannen einmal. Wir haben dort einen Scanner, einen Tiefenscanner oder beziehungsweise eher basierend auf der Kamera, der wirklich millimetergenau feststellt, wo gerichtet werden muss. Und dann darf der Kollege das richten, kriegt Lichtsignale an der Presse. Also wir haben da dann auch ein System mit Kamera, das erkennt, wo befindet sich der Balken eigentlich gerade an der Maschine und gibt dementsprechend dann an den Koordinaten des Balkens eben
Okay.
Lichtsignale aus, wie dieser Balken gerichtet werden muss. Wozu führt das jetzt im Sinne der Ergonomie? Erstmal muss man den Balken nicht in der Hand halten, während man ihn quasi misst. Normalerweise hätte man das mit den Augen gemessen, was übrigens auch ein Teil der Ergonomie ist, vielleicht Kleinigkeit, aber die Mitarbeiterinnen haben uns berichtet, dass sie Krähenfüße bekommen, also wirklich die Falten, weil sie eben ihre Augen so oft zukneifen müssen, um
Ah,
genau zu
okay.
erkennen, wie der Balken gerichtet wurde oder wo er gerichtet werden muss. Ist ganz spannend. Man denkt sich erstmal, im Ernst? Wirklich? Ja, tatsächlich. Das sieht man den Mitarbeitern auch an. Die haben extreme Krähenfüße, überdurchschnittlich viele. Und das kommt auch noch dazu. Jedenfalls müssen sie dann den Balken beim Messvorgang nicht in der Hand halten. Der wird abgelegt und der Mitarbeiter wartet. Und wenn es dann zum Richtprozess kommt, kriegt der Mitarbeiter was perfekt vorgekaut, wo er richten muss und kann danach den Balken wieder auf diese Linearachse drauflegen für eine Korrektur, beziehungsweise nicht Korrektur, sondern für eine Qualitätsprüfung. Und je nachdem, was dann die KI sagt, kann er nochmal nachgeschliffen werden. Wozu führt das? Das führt dazu, dass diese Balken nicht so oft und so lang in der Hand gehalten werden müssen. Wie gesagt, 3 Meter 25 Kilo und das den ganzen Tag, das geht auf die Knie, das geht auf den Rücken oder auf Schulter. Das ist auch der Grund, warum dieser Arbeitsplatz so unattraktiv ist innerhalb des Unternehmens. Man könnte jetzt ja sagen, na gut, dann gibt es halt Job Rotation. Erstens, es ist sehr schwer, man braucht super viel Augenmaß, sehr viel Erfahrung, wie man das Ding richtet. Also die haben uns davon Anlernzeiten über 1,5 Jahre erzählt. Plus, dass dann eben Mitarbeitende kläglich an dieser Tätigkeit gescheitert sind, weil sie gemerkt haben, wie belastend sie ist. Und andererseits müssen Sie dann auch Ihre Augen nicht so sehr anstrengen, sondern dann nimmt einem das auch die KI ab, mithilfe dieses Scans, was nicht nur dazu führt, dass die alteingesessenen Mitarbeitenden nicht mehr diesen ergonomischen Risiken ausgesetzt werden, sondern dass diese Arbeit auch attraktiver wird für eben die Nachkommenden und viele sich sagen, muss ich jetzt so schwer schleppen? Muss ich das so oft am Tag machen? Nee, das macht mir keinen Spaß und ich merke, dass das auf meine Knie geht. Da sieht man schon, wie wichtig es ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, auch wenn man eigentlich latent nur die Ergonomie fördert, das sind Sachen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und das ist schön zu sehen, dass es in dem Projekt auch so floriert.
Habt ihr das gemeinsam mit den Mitarbeitern gemacht? Auch? Oder wie war jetzt, weil manchmal ist das ja auch, wenn man Arbeitsplätze verändern möchte, gar nicht so leicht, ne? Wie war da die Reaktion auch bei den Mitarbeitern, wenn es dann darum geht, ne, KI-gestützte Systeme einzuführen? Was passiert da mit meinen Daten? Das sind ja alles dann auch Fragen, die ja, sich vielleicht von den Mitarbeitern mit ergeben. Wie ist da eure Erfahrung in dem Projekt gewesen?
Das war für uns A und O, dass wir da die Mitarbeitenden von Anfang an mitbeteiligen, ebenso den Betriebsrat natürlich. Und dort war die Reaktion, sagen wir, überraschend positiv. Man muss den Leuten natürlich erstmal klar machen, was nützt es mir? Also was nützt es dem Mitarbeiter? Das ist die erste Frage, die sie ihnen meistens stellen. Was nützt es mir? Weil oft werden solche Projekte noch top-down gemacht. Und dann stellt man fest, die Mitarbeitenden finden das gar nicht mal so schön. Warum macht man das dann nicht bottom-up? Man nimmt die Mitarbeitenden von Anfang an mit, stellt ihnen das System vor, beziehungsweise, um noch mal ein bisschen auszuholen. Wie wir es eigentlich gemacht haben, ist, wir haben erstmal geschaut beim Kickoff. Natürlich haben wir irgendwie mit der Führung angefangen. Und zwar in dem Sinne, dass wir wissen wollten, welche Prozesse sehr erfahrungsgetrieben sind. Haben wir dann eben alles kennengelernt, Betriebsrat, wie gesagt, von Anfang an drin gehabt. Die müssen von Anfang an dabei sein, weil sonst wird es schwierig, solche Systeme durchzusetzen, gerade was den Datenschutz angeht und so weiter. Und natürlich ist es in deren Interesse, dass die Mitarbeitenden nicht benachteiligt werden. Und danach machen wir eine Prozessanalyse, haben gemerkt, okay, der Richtprozess soll es sein. Der Richtprozess ist sehr erfahrungsgetrieben, ist sehr belastend für die Mitarbeitenden. Und dann sind wir mit den Mitarbeitenden mitgegangen, haben uns deren Prozess wirklich hands-on angeschaut. Wir sind also neben denen gewesen, einen ganzen Tag während ihrer täglichen Arbeit und haben danach einen sogenannten Konsolidierungsworkshop gemacht mit eben diesen Mitarbeitern, wo sie uns ein Feedback geben sollten, ob wir deren Tätigkeit richtig verstanden hatten. Das war das A und O. Und danach sind wir eben zu unseren Technikern gelaufen und haben auf Basis dieses Richtprozesses eine Maschinerie zusammenprogrammieren, zusammenschweißen lassen. Die Reaktion der Mitarbeitenden, die war durchaus positiv. Am Anfang war natürlich Skepsis dabei, insbesondere der Ältere, der ist 63 Jahre alt, der steuert so langsam auf seine Pensionierung zu. Der war am Anfang nicht ganz so überzeugt, aber er war zumindest offen dafür, sich das mal anzuhören, weil er wusste, diese Tätigkeit ist einerseits wichtig für das Unternehmen, andererseits wirklich belastend und wirklich sehr, sehr schwierig anzulernen. Und deswegen hat er sich gedacht, hey, vielleicht löst es ja ein Problem, mal schauen, was draus wird. Und solange man die Mitarbeitenden dort wirklich die ganze Zeit mitnimmt und informiert und ihnen Wertschätzung entgegenbringt, von wegen, deine Tätigkeit, die ist wichtig für das Unternehmen, die ist toll und es ist schön, dass du hier bist und die machst. Diese Wertschätzung ist sehr, sehr tragend für diesen Prozess. Und, weil es fördert sehr viel Akzeptanz, wenn die Mitarbeiter nicht einfach nur das draufgedrückt bekommen und dann wird geguckt, ob sie es akzeptieren, sondern wenn sie es ihr Baby nennen können, wenn sie sagen können, ich war Teil dieses Projektes, ich habe das mitgefördert. Das ist schon schön zu sehen, wie die Mitarbeiter das auch ganz anders annehmen und wie das auch einer der großen, ja, wie soll ich sagen, Prunkstücke des Projektes ist.
Ja, und dann kann ich mir vorstellen, kann man ja auch darüber gut Vorbehalte nochmal auflösen, ne? Wie das Thema Datenschutz. Ne? Es geht nicht darum, die Schuhgröße zu erfahren, ne? Sondern es geht einfach darum, zielgerichtet hier auf die Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, ne? Und die Ergonomie, die entsprechenden Daten zu erheben. Ne?
Genau, Datenschutz, um das nochmal ergänzen zu dürfen, das ist natürlich auch immer das erste Thema. Gerade wenn wir Kamerasysteme haben. Unsere Scannersysteme zum Beispiel dort sollen über Kamerasysteme funktionieren. Dann war natürlich die erste Frage, was wird eigentlich aufgezeichnet und
wie wenn wird ich das jetzt gespeichert? Hier beim Arbeitsplatz, ne, rummecker über irgendwen, ne? Ist das damit auf Band?
Genau, zum Beispiel. Und bei dem war das auch so, da haben wir denen gezeigt, was ist eigentlich das Kamerabild, was wirklich die KI sieht. Und es ist beispielsweise nicht möglich herauszufinden, welcher Mitarbeiter da steht. Das ist so schemenhaft. Im Fokus steht wirklich der Balken. Der Balken ist ein Balken. Ob der Mitarbeiter den trägt, ob ich den trage, das erkennt die Kamera nicht.
Ja, okay, verstehe. Wie ist das? Wie ist jetzt auch der also das ist ja jetzt ein Projekt, was du beschrieben hast, ne? Zum einen, wie wird dieses Projekt jetzt noch weiter ausgerollt? Also gibt es da noch die Fortsetzung oder auch dann die Implementierung? Und welche Projekte habt ihr euch im Institut auch noch vorgenommen? Also was wird da vielleicht auch noch kommen von eurer Seite?
Also wie es weiterläuft mit dem Projekt, eigentlich ist das Projekt offiziell abgeschlossen. Es ist eigentlich am 31.01. ausgelaufen, aber von den Unternehmen ist natürlich großes Interesse, das noch weiterzuführen, weil sie gemerkt haben, wie spannend diese KI-Geschichte eigentlich ist. Jetzt hat man da auch viel investiert und denkt sich dann auch, boah, wir sind so kurz vor dem Ende eigentlich. Wir haben jetzt eine gute Position, um die Datenlage weiter auszuführen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur den Rest der Maschinerie und dann funktioniert es auch. Warum führen wir es nicht einfach zu Ende? Und da hoffen wir darauf, dass die Unternehmen das sowieso von sich aus weitermachen. Aber wir schauen natürlich auch, dass wir so eine Art Keeper 2 oder Nachfolgeprojekt in jedem Falle hinkriegen. Und was wir dann auch noch machen möchten, gut, man muss sagen, ich bei der Unternehmensexzellenz, ich bin ja eher für die Produktivitätszahlen und so weiter. Also von uns aus geht da natürlich viel in Richtung generative KI.
Das bedeutet, kannst du das einmal so ausführen, was bedeutet generative KI?
Generative KI ist Beispielsweise ChatGPT, also diese Art von KI, die eigentlich eher für das Schreiben von Texten genutzt wird, das Generieren von neuen Medien, wie zum Beispiel Videos und Bilder und so weiter. Und dorthin, das ist eben gerade der letzte Schrei, machen wir uns nichts vor. Und dorthin wollen wir natürlich auch Forschungsprojekte machen, um eben auch Leute zu unterstützen in ihrem Arbeitsumfeld. Klar, im Sinne der Unternehmensexzellenz auch sehr produktivitätsgetrieben, aber man schaut auch, wie man damit die Ergonomie irgendwie verbessern kann, dadurch, dass man vielleicht Bildschirmzeiten reduzieren kann, wenn man ein paar Aufgaben an ChatGPT übergibt und so weiter. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man jetzt hingeht und jemanden damit beauftragt, die ganze Zeit eine Excel-Tabelle zu pflegen. Bildschirmarbeit ist auch nicht ganz so gesund, die ganze Zeit zu sitzen, auf dem Bildschirm zu starren, am besten ohne Blaulichtfilterbrille oder ohne den Nachtmodus bei dem Bildschirm anzuhaben, ist nun mal nicht schön. Und vielleicht kann man da auch eine ähnliche latente Wirkung erzielen wie bei dem Keeper-Projekt.
Ja, okay. Ja, das hört sich sehr, sehr cool an. Erstmal vielen Dank für den Einblick in das aktuelle Forschungsprojekt. Und ich bin da mal ganz gespannt, was da von eurer Seite auch noch so kommt. Also wenn wir wieder von euch lesen, laden wir euch gerne dann auch nochmal zu einer neuen, aktualisierten Podcast-Folge ein. Vielen Dank, dass du da warst. Und euch auf jeden Fall weiterhin da ganz viel Erfolg auf diesem Thema.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.